Ja, wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Das hört sich gleich was anderes an. Also, was ist denn los hier? Sind wir hier auf dem Friedhof? Hä? Ah, okay. Wir waren noch fasziniert von dem Gedanken. Ne? Also ich finde das ja klasse, klasse Gedanke, ne? Von dem Zachäus, wie der sich so verändert hat. Dann, ne? So, vorher, toller Gedanke, wirklich. Und es ist so, wenn Gott in das Leben von Menschen reinkommt, dann in das Leben, in dein Herz, ne? Also nicht nur, ich glaube an Gott oder so, das tun ja viele in irgendeiner Form, aber so wirklich das Herz für Gott öffnen und sagen, ey Gott, hier darfst du wohnen, hier darfst du sein und du darfst der Bestimmer hier sein. Du, heute sagt man ja Influencer, ne? Ist keine Krankheit, nein, sind Leute, die Einfluss ausüben, ne? Und zu sagen, hey Jesus, du bist mein Influencer, du hast hier den vollen Einfluss, du kannst hier volle Kanne alles reinbringen, was du in mein Herz reinbringen willst. Das ist so cool, wenn ich mich darauf einlassen kann und das verändert Herzen, das verändert Menschen und das verändert die Welt. Und das ist es, deshalb sind wir hier. Weil wir das wollen, weil wir daran glauben, dass es möglich ist, die Welt zu verändern, zum Positiven. Genau. Ja, ich erzähle euch einfach mal heute so ein bisschen von mir, von meiner Woche. Einige haben ja schon das mitbekommen, dass meine Mutter in dieser Woche in die Ewigkeit abberufen wurde. Und ich dachte, so, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen davon. Und es ist ja ein Ding immer so, hier irgendwelche geistlichen Prinzipien zu erzählen, aber wie macht der Frank das dann, wenn es wirklich drauf ankommt? Das ist ja bestimmt auch eine spannende Frage manchmal. Es ging ja schon letzte Woche los, als ich nach dem Gottesdienst hochgefahren bin auf die Kartause, wo meine Mutter dort in der Heischen Stiftung untergebracht war. Und da habe ich sie schon nur noch schlafend vorgefunden. Und zwar war so ein bisschen, ich konnte das erst gar nicht einordnen, weil sie normalerweise sonst nicht so viel geschlafen hat. Und das war schon irgendwie fast wie so ein Koma-ähnlicher Zustand. Und ich bin ja schon Tage vorher, als ich noch in England war, Freitag, hatte mich die Schwester, die Stationsschwester, die Leitende angerufen und hat mir gesagt, also es sieht irgendwie komisch aus und wir müssen mal reden über ein paar Sachen. Und das Gute, wie es manchmal so im Leben so geht, sind ja manchmal eigenartige Verbindungen. Die Frau, die da die Station leitet, ist eine ehemalige Schulkameradin vor mir, die hat immer die Reihe vor mir gesessen, so schräg. Und so ist ganz, die ist ja schon länger da und das war dadurch auch irgendwo ein persönliches Verhältnis so. Und die hat sich auch immer sehr gekümmert um meine Mutter und geguckt, dass es ihr wirklich gut geht. Einfach toll. Ne? Und dann hat sie halt gesagt, ja, wir müssen nur halt über ein paar Sachen reden in Sachen Palliativbetreuung. Wer das nicht weiß, was das heißt, dass man Medikamente absetzt und demjenigen versucht, so es ohne Medikamente so erträglich wie möglich zu machen. So waren wir dann am Montag auch direkt da, haben dann ausführlich die Sache besprochen. Meine Mutter hatte das auch alles schriftlich festgelegt, dass sie keine lebensverlängernden Maßnahmen haben will. Das hat sie mehrfach ausgesprochen und mehrfach auch schriftlich festgelegt. Und so haben wir dann darüber gesprochen, wie gehen wir mit der Situation um. Und das ist natürlich schwierig, wenn man plötzlich mit der Realität konfrontiert wird, in einer Art und Weise, wo man denkt, das könnte irgendwie eigentlich anders sein. Und es geht so viel einem durch den Kopf und durch das Herz an Gedanken, an Emotionen. Und es ist auch so ein Stück Ohnmacht. Ja? Du stehst dann da und denkst, was machen, was tun? Und mit dieser Perspektive, das Ende vor Augen zu haben, mit dem Tod zu ringen, diese Situation ist natürlich nicht lustig. Und da muss man natürlich ganz viel drüber nachdenken, wie gehe ich damit um, was mache ich da, was machen wir da. Wir waren ja oft auch zusammen da, ich habe dann auch meine Kinder informiert. dass, und Verwandte informiert, dass es wahrscheinlich notwendig ist oder ja, dass es nicht mehr viel Gelegenheit geben könnte, sich zu verabschieden. Und ja, ich fing dann einfach an, so dachte, okay, man kann beten, dann haben wir gebetet. Dann habe ich einfach nochmal so Dinge ausgesprochen. Man munkelt ja, man nimmt an, letztendlich bewiesen ist es ja nicht, aber man geht davon aus, dass auch Menschen, die im Koma sind, eine Wahrnehmung von ihrer Umwelt haben, von ihrer Umgebung. Also in diesem Glauben haben wir dann auch einfach Gutes über sie ausgesprochen. Ich habe mich einfach nochmal von ganzem Herzen bedankt. Mama, du warst einfach eine großartige Mama. Ich weiß, unsere Beziehung war nicht immer einfach und ich habe dich oft nicht verstanden. Vergib mir. Und habe dann immer wieder ihr Positives ausgesprochen, meinen Dank ausgesprochen, für sie gebetet. Und eigentlich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man mit so einer Situation konfrontiert ist, wie gesagt, es sind ja eine ganze Menge Emotionen, die da so hochkommen. Und ein großes Thema ist so das, was die Sache zum Kampf macht, ist der innere Widerstand. Dass man sagt, diese Auflehnung, nein, ich will das nicht. Und dann zu sagen, und dann damit umzugehen. Und ich meine, es ist für mich ja in meinem Leben nicht die erste Situation. Habe ja schon einige Male das durchlebt, mit dem Tod in meinem engeren Umfeld umgehen zu müssen. Und ja, dann kommt so dieser Schmerz, ja, wo man denkt, boah, warum muss das immer so tierisch wehtun? Ich meine, du kannst ja alles im Kopf zurechtlegen und ich weiß wirklich einiges darüber, eine ganze Menge. Und du kannst es absehen, du kannst sagen, ja, das kommt, das weiß ich. Und dann, wenn der Moment da ist, dann erlebst du diesen tierischen Schmerz, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, da gibt es keine gute Beschreibung. Es ist einfach immer wieder ein fürchterlicher Schmerz. Und dann diese Auflehnung gegen den Schmerz. Irgendwann habe ich dann begriffen oder dran gedacht, was ich ja letzte Woche Sonntag auch nochmal hier erzählt habe, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dann habe ich mich darauf fokussiert. Der Tisch ist jetzt da. Und dann war für mich eine ganz wichtige Entscheidung zu sagen, okay, Schmerz, ich weiß, du bist da aus einem Grund. Ich akzeptiere, dass du da bist. Ich lasse mich drauf ein und ich umarme dich. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen komisch, aber in dem Moment, wenn du deinen Widerstand aufgibst, passiert was innerlich. Du wirst nämlich freier, wirklich mit der Situation umzugehen zu können. In dem Moment, wo du im Widerstand hängst, dann verlierst du sehr viel Kraft durch den Widerstand. Aber wenn du dich einlassen kannst auf den Schmerz, auch auf das Unangenehme von der Situation und sagen kannst, okay, ich kämpfe jetzt nicht mehr, ich tanze mit dir. Und plötzlich verändert sich das Bild und plötzlich verändert sich die ganze Atmosphäre im Herzen. Wir sind abends immer nach Hause, jeden Abend, wir waren platt. Es kostet, hat eine ganze Menge Kraft gekostet, auch einfach nur da zu sein, dabei zu sein. Aber immer wieder war für mich ganz wichtig, diese innere Ausrichtung und du bereitest vor mir einen Tisch und der Tisch ist gedeckt und ich entscheide mich an dir zu erfreuen. Die Freude am Herrn ist meine Kraft, auch in dieser Situation. Und Gott ist gut und daran kann ich mich erfreuen, auch wenn die Situation weniger erfreulich ist. Und wisst ihr, das ist das, was ich immer meine, ne? Also der Fokus ist entscheidend. Der Fokus bestimmt, was in deinem Herzen abgeht. Und in diesem Moment wirklich diesen Tisch Gottes zu fokussieren und zu wissen, Gott, da ist das, du bist das, was ich jetzt brauche. Du nährst jetzt mein Herz, baust es auf, gibst mir die Kraft, die ich brauche. Und das war wirklich, kann es nicht anders sagen, letztendlich eine total positive Erfahrung für uns. Ich bin dann an einem Abend, am Tag danach, Donnerstagabend ist sie ja dann verstorben, ich bin am Tag danach, wir haben sie dort aufbahren lassen. Ich habe mich ganz bewusst damit auseinandergesetzt, ganz bewusst dorthin geschaut. Ich sagte so, dieses Leben ist jetzt zu Ende. Und es ist ja schon komisch, ich weiß nicht, ob wer mal Tote gesehen hat, das ist ganz eigenartig. Dein Gehirn spielt nämlich dann verrückt. Du denkst immer, da bewegt sich noch was. Das hat nur damit zu tun, da bewegt sich ja nichts mehr. Das hat nur damit zu tun, dass dein Gehirn kein Bild dazu hat, zu einem Menschen, der sich nicht bewegt. Das gibt's nicht. Hast du nicht abgespeichert. Ja, und deswegen versucht das Gehirn ständig, das wiederherzustellen, was es kennt. Aber ist nicht die Wirklichkeit. Aber da steckt so ein Prozess dahinter, der nicht nur mit Gehirn zu tun hat, sondern der auch innerlich. Es ist wie so ein Prozess, wenn du dich dem stellst und sagst, nee, da bewegt sich jetzt nichts mehr, der dann auch tiefer geht und zu wissen, ja, hier ist jetzt ein Kapitel zu Ende. Und dann, wie gesagt, am nächsten Morgen, mein Bruder kam leider verspätet etwas aus London, weil der Flug Verspätung hatte. Gab es einen Computerausfall und wir waren dann zusammen am nächsten Morgen nochmal da. Und dann fällt natürlich ja einiges an, was zu tun ist, zu besprechen ist und. Und ich bin dann am Abend nochmal, am Nachmittag nach Hause, habe erstmal mich hingelegt, war platt. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn du jetzt in dieser Müdigkeit einfach nur weiter abhängst, dann fühlst du dich einfach nicht gut. Dann wird diese Müdigkeit dich weiter lähmen. Also habe ich gedacht, Frank, geh raus. Für mich ist der Wald immer so ein Ort, wo ich regenerieren kann. Also bin ich raus in den Stadtwald, habe da einen Spaziergang gemacht und die Sache nochmal die ganze Woche durchdacht, nochmal alles Revue passieren lassen. Gott gedankt, sortiert und wieder gedankt und immer wieder meinen Fokus auf den Tisch im Angesicht der Herausforderung. Ich sage, du nährst mich, du baust mich auf. Und bin da nochmal in einer Stunde, wo ich da rumgelaufen bin, wirklich innerlich durch einen Prozess gegangen. Und als ich mich dann ins Auto gesetzt habe, habe ich gedacht, ich konnte aufatmen. Und ich bin nach Hause gefahren und habe zu Ramona gesagt, du, mir geht's gut. Also ihr müsst keine Scheu haben, mich anzusprechen. Ich weiß, wie das ist. Ja, man weiß dann manchmal nicht, soll ich was sagen, soll ich nichts sagen, was sage ich und wie sage ich und wie begegne ich dem jetzt, kenne ich alles, weiß ich, dass das so ist, dass man da unsicher ist. So, ihr könnt euch entspannen, okay, also ich weiß, dass ihr unsicher seid und also können wir da ganz entspannt mit umgehen. Mir geht's gut, uns geht's gut, soweit, wie es uns in der Situation gut gehen kann. Wir lieben das Leben weiter und ich freue mich, dass es meiner Mutter jetzt wirklich gut geht. Ja. Das ist halt auch Glauben ganz praktisch. Ja, Glaube ist ja nicht nur etwas für Wahrhalten, sondern wir haben in den letzten Wochen ein paar Mal darüber gesprochen. Der Glaube sieht eine Realität, die die natürliche Seele nicht sehen kann. Ja, und das ist manchmal so, dass man das Gefühl hat, man sitzt im Dunkeln. Aber wenn du Gott im Dunkeln suchst, dann kann Gott dir da drin begegnen. Ja, auch in so einer dunklen Stunde. Und wenn Gott dir da drin begegnet, dann spürst du, da ist eine andere Realität, da ist eine andere Dimension von Leben, von Realität, von Wahrheit. Und das ist ein wichtiger Schlüssel übrigens. Ja, wenn Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das kannst du anwenden, auch auf solche schmerzhaften Situationen. Ja, zu sagen, Gott, die Wahrheit zu erkennen, also zum Beispiel jetzt ganz praktisch zu sagen, Gott, ich weiß, dein Tisch ist da, das ist Wahrheit. Ja, und auf diese Wahrheit zuzugehen, zu wissen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, also ich meditiere über das Wort, ich nehme das Wort, baue meinen Glauben auf, mein Denken aufs Wort. Und wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit hat eine Kraft. Sie wird euch freisetzen, die verändert etwas. Und das ist dieser Moment, wenn du durchdringst zur Wahrheit und merkst, die Wahrheit berührt jetzt mein Herz in dieser Situation, in diesem schmerzhaften Moment, dann merkst du auch, wie diese Wahrheit ihre Kraft entfaltet und du bist nicht so. Es ist ja dieses Gefühl, dass die ganze Situation alles dominiert. Dein Denken, dein Fühlen und die ganze Atmosphäre in den Beziehungen, in der Familie und so weiter. Und dann zu sagen, nee, muss nicht sein. Ja? Sondern die Begegnung mit Gott, die soll Atmosphäre schaffen. Und ich habe auch immer wieder, was ich immer wieder sage, ne? Atmosphäre gestalten. Ich kann in jeder Situation Atmosphäre gestalten, auch in so einer Situation. Und ich habe die Atmosphäre mitgestaltet, auch da auf der Station. Wir haben die Helfer immer wieder positiv angesprochen, haben uns bedankt, wie toll sie ihre Arbeit machen und was sie alles gut machen. Und das haben sie wirklich großartig gemacht. Ein tolles Team haben die da oben, jedenfalls auf der Station, was wir da so erlebt haben. Ich weiß, dass die Erfahrungen manchmal unterschiedlich sein können. Aber irgendwie was war ganz toll zu beobachten. Je mehr wir auch Positives ausgesprochen haben, desto mehr haben die sich dann nochmal ins Zeug gelegt und haben uns Kaffee gebracht und Wasser. Und braucht ihr sonst noch irgendwas? Können wir noch irgendwas für euch tun? Es war einfach großartig. Es war richtig. Also ich muss wirklich sagen, auch wenn es kein schönes Ereignis ist, wo man denkt, kann ich eigentlich darauf verzichten, brauche ich nicht, kann ich wirklich sagen, es war für mich eine bereichernde Lebenserfahrung, eine großartige Lebenserfahrung, weil Gott gut ist und das immer wieder zu spüren. Und ich weiß, ich will damit jetzt auch nicht sagen, das muss immer so sein, verstehst du? Ich will dir nur mal ein Beispiel geben, wie es sein kann, und ich bin halt wirklich ein Stück weit geübt durch verschiedene Herausforderungen in meinem Leben da drin. Und das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt, dass ich schneller an bestimmte Sachen drankomme. Und das ist für jeden ein Lernprozess. Und das Leben versorgt uns mit Lektionen immer wieder, wo wir das üben können. So, sei ermutigt, Gott ist gut in jeder Situation. Thema Glauben. Da möchte ich noch mal ein bisschen Fortsetzung machen. Und zwar habe ich letzte Woche die Geschichte von dem Elia angerissen, so am Schluss, wo es um den Regen ging, beziehungsweise den Nichtregen. Und zwar ganz kurz so als Hintergrund, dass das jüdische Reich, also das Reich von Israel, Salomon, war ja König, war ein riesengroßer König, und nach ihm ist ja das Reich zerfallen. Da gab es ein Nordreich und ein Südreich. Ins Nordreich, das waren so 10 der Stämme, und im Südreich waren dann Juda und Benjamin noch zusammen. Und da gab es dann halt viele Könige, die nicht so irgendwie auf Gott ausgerichtet waren, die nicht darauf ausgerichtet waren, mit Gott ihr Leben zu gestalten und auch ihre Regierungsverantwortung zu gestalten. Und dann gab es eben einen ziemlich krassen Typ, der Ahab. Und wann immer solche Typen am Start waren, hat Gott dann halt auch Propheten geschickt. Und das ist der Hintergrund von dieser Situation. Und dieser König Ahab, der hat halt einen ganz komplett fremden Kult in Israel eingeführt. Und zwar den Baalskult. Das ist nochmal so eine Story für sich. Und dann gibt es eben diese Geschichte, wo dann Elia zu dem König kommt. Ich lese mal gerade so einen Satz davon aus 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Krasse Ansage. Der kommt also daher zum König und sagt: Du, hör mal zu, wir machen jetzt den Hahn zu, es gibt keinen Regen mehr, auch kein Tau. Und da kam jetzt noch nicht so viel Wasser aus der Leitung. Ja, ich meine, wir haben jetzt mal so einen trockenen Sommer erlebt. Es gibt andere Gegenden in der Welt, die das viel öfter erleben. Unsere Trinkwasserversorgung ist sichergestellt, brauchen wir uns keinen Stress zu machen, aber zu der Zeit war es noch mal ein bisschen anders. Ja? Da war diese Herausforderung noch sehr viel krasser. Ja? Und hier gibt es noch eine Besonderheit, weil nämlich, das hat was mit diesem Baalskult zu tun. Dieser Baalskult, Baal war eigentlich zuständig für Regen. Und das ist eigentlich die Konfrontation hier, ja, dass Elia jetzt kommt, euer Baal, der ja zuständig ist für Regen. Wir werden mal deutlich machen, wer die Autorität hat. Baal oder der Gott Israels. Und deswegen, aus diesem Grund sage ich euch, es wird kein Regen geben. Egal wie sehr ihr euch anstrengt mit eurem Baal, es wird kein Regen geben. Das heißt, also diese Situation war eine echt krasse Konfrontation mit diesem Baalskult. Und die Geschichte wird da nochmal ziemlich dramatisch mit den Baalspriestern. Ich will darauf jetzt nicht eingehen, sondern es geht mir um diese Regengeschichte. So, es gibt die Auseinandersetzung mit den Baalspriestern eskaliert, wie gesagt. Und dann im Kapitel 18 danach, als diese Konfrontation rum war und Gott sich wiederum erwiesen hat, als der wirklich Herr ist, auch darüber, dass es Regen geben kann oder nicht. Kapitel 18, Vers 1, Wochen und Monate vergingen. Nach mehr als 2 Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeig dich Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Cool. Ich weiß jetzt nicht, ob die jeden Tag einen Wetterbericht hatten, so wie wir, ne? Und zu gucken, na, kommt Regen, gibt's Wolken, wann ist ein Wetterumschwung in Sicht? Nein, diese Rolle hat jetzt der Elia übernommen als Wetterberichtserstatter und sagt dann, Kollege Ahab, ich habe gehört, und zwar vom Schöpfer persönlich, es wird wieder regnen. Und das war, um auch deutlich zu machen, ey Ahab, du bist auf einem falschen Trip. Du bist völlig daneben gelaufen und Gott erweist sich da drin und da zeigt dir, nein, er ist der Herr. Er ist die Quelle für das, was du brauchst. So, und dann kommt eben diese Situation, kommen noch ein paar Ereignisse dazwischen, ich will das überspringen und zwar springe ich in Kapitel 18 bis Vers 41. Da sagte dann Elia zu Ahab, geh, lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. Ich höre es schon rauschen. Da war weit und breit nicht die Andeutung einer Wolke zu sehen. Noch nicht mal gar nichts, kein Dunst, gar nichts. Die Lage war unverändert, aber plötzlich sagt der Prophet, ich höre den Regen schon. Das ist das, was im Hebräerbrief steht. Der Glaube ist, dass diese Gewissheit oder Wahrnehmung von einer Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Er hat diese Wirklichkeit wahrgenommen. Er hat sie gehört. Jetzt könnte man doch sagen, okay, cool, warten wir mal ab, was passiert. Nicht so bei Elia. Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel herauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du was Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn immer wieder, geh noch einmal. Geh und sieh noch einmal nach. Also stellen wir uns das mal vor, ne? Der hängt da so, ne? Kauert sich da zusammen, macht den Kopf so zwischen die Knie und betet. Was für eine eigenartige Position. Was hat der Kerl da gemacht? Ja, und was hat der gebetet? Das würde mich mal interessieren. Und warum hat er überhaupt noch gebetet? Wenn er den Regen doch schon gehört hat, hätte er doch sagen können, so Leute, die Sache ist geritzt, es regnet bald wieder, spannt schon mal die Regenschirme auf und so weiter. Nein, er geht in so eine eigenartige Position, macht seinen Kopf zwischen die Knie und betet. Ich glaube, dass er tatsächlich in seinem inneren Menschen sich mit dieser unsichtbaren Realität connected hat. Er hat sich innerlich damit verbunden und hat seinen ganzen inneren Fokus auf diese Realität gerichtet. Er hat weggeschaut von der Sonne, blauem Himmel und so weiter und hat die Wolken gesehen. Er hat sie kommen sehen Und er hat sie herbeigebetet. Er hat intensiv das ausgesprochen. Ich glaube, dass sich das auch im Alten Testament schon rumgesprochen hat, was nämlich auch in Bezug auf Abraham beschrieben wird. Da steht in Römer 4, kannst du das nachlesen, da ist so ein bisschen die Geschichte von Abraham auch in Bezug auf Glauben. Da steht nämlich, dass Gott derjenige ist, dass der das, was nicht ist, sie ist, ins Dasein ruft. Nochmal, Gott ist derjenige, der das, was nicht ist, aber was kommen soll, ins Dasein ruft. Deswegen hat er ja auch dem Abraham den Namen geändert. Ne? Der hieß ja vorher Abram. Wir sagen immer Abraham, ne? Weil wir den so kennen. Aber der hieß eigentlich Abraham. Ja? Und Abraham heißt ja Vater vieler Völker. Und ich weiß nicht, wie es dem Abraham, mit dem Abram damals so ging. Ja, ich meine, ihr kennt das ja auch, wenn man so gesellschaftlich so eine Sondersituation hat, wie dann die Leute auf einen herabschauen. Ja, guck mal, der arme Kerl, ne, der hat immer noch keinen Sohn und da wird er eh nichts mehr draus. Und der ist ja auch ein bisschen verrückt. Ne? Der denkt ja immer noch, der kriegt da irgendwie da von Gott was geschenkt, aber es sind schon 25 Jahre, wo der da rumhängt und der denkt immer noch, also ein bisschen schräg, ne? Weiß nicht, wie die Leute so über ihn gedacht und geredet haben. Und das macht ja auch Atmosphäre und das macht ja auch was mit einem selber, wenn man sich dem so ausgesetzt sieht. Ja? Und dann kommt eben, wie gesagt, noch Gott und sagt so, Junge, damit das klar ist, Abraham, Vater vieler Völker. Wie mag der wohl auf dem Marktplatz aufgetreten sein, und als er gesagt hat, ey Leute, übrigens, ich heiße jetzt Abraham. Wahrscheinlich haben die Leute gedacht, also jetzt ist ganz vorbei mit dem. Jetzt, ach komm. Ja, aber er war dran, er ist dran geblieben. Ja? Und da, wie gesagt, Römer 4, da heißt es dann, er vertraute Gott, der das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Und deshalb glaube ich, das hat sich rumgesprochen. Das war eine eigenartige Geschichte mit dem Abraham. Und die war bekannt im Volk Israel. Und ich glaube, dass Elia davon was gelernt hat. Und ich glaube, dass er, wenn er die Knie da zusammen, seinen Kopf da reingepresst hat, er hat ins Dasein gesprochen, was er gehört hat. Er hat es ausgesprochen, er hat es gebetet. Er hat sich innerlich seinen ganzen Fokus auf diese unsichtbare, für die Natur noch unsichtbare Realität, aber trotzdem vorhanden. Ja, es ist trotzdem da. Er hat sich damit connected innerlich, darauf fokussiert, hat es ausgesprochen. Und dann nicht einfach nur ein bisschen Hokuspokus, so irgendeine Gebetsformel, sondern das war ein wirklich intensiver Prozess, den kann ich mir vorstellen. Ja, ich lese nochmal. Der Diener hielt Ausschau und meldete kein Regengesicht, doch Elia schickte ihn immer wieder. Geh noch und schau noch einmal. Endlich beim siebten Mal rief der Diener, oh, ich sehe eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer wie meine Hand. Da schreit der Elia los, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen, fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Der war so präsent in dieser kommenden Realität, dass er wusste, jetzt ist es soweit und gib Gas, Mann. Gib Gas, Alter, sonst packst du es nicht mehr. Ja, und dann, da kam auch schon ein starker Wind auf, eine schwarze Wolken verfinsterten den Himmel und es dauerte nicht mehr lang und ein heftiger Regen prasselte hernieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr Richtung Jezreel. Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Das finde ich ja auch klasse hier. Ne? Also voll krass, der Typ. Ne? Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Jezreel. Marathonläufer sind Lüschen dagegen. Der ist gerannt wie verrückt. Also, und rennt vor dem Wagen her, Pferdewagen. Wow, Respekt. Okay, worum geht's? Es ist ja nicht nur eine schöne Geschichte, die irgendwie interessant ist, sondern es hat ja was mit uns zu tun. Gott fragt den Propheten Jeremia, was siehst du? Und er erzählt, ich sehe da so einen Mandelzweig. Und dieser Mandelzweig steht für etwas. Mandelzweig steht für, es gibt so ein Wort, was so ähnlich klingt, fast genauso, ist so ein kleines Wortspiel, nämlich dieses Wort für Wachsamkeit. Was siehst du? Wofür bist du wach? Wofür worauf ist dein Fokus gerichtet, um es anders auszudrücken? Das bedeutet das letztendlich. Und ich lade uns als Gemeinde, als Gemeinschaft ein. Worauf ist dein Fokus gerichtet? Ich glaube, dass Gott Dinge für diese Church hier vorbereitet hat, die weit über unseren Verstehens- und Vorstellungshorizont hinausgehen. So, es ist ein Ding, das zu glauben, wenn das jemand sagt, aber der nächste Schritt wäre jetzt der, dass wir uns jeder für sich und wo auch immer wir zusammenkommen, uns Zeit nehmen, diese unsichtbare Realität als Realität erstmal anzuerkennen und uns innerlich damit connecten und anfangen, Worte Gottes auszusprechen. Hinein, das ist eigentlich die Bedeutung von Prophetie. Prophetie ist eigentlich nichts anderes als das Wort Gottes in eine Situation hineinzusprechen. Als ich am Bett von meiner Mutter saß, ich habe ganz bewusst Frieden hineingesprochen, aus dieser Überzeugung heraus, wie ich es gerade beschrieben habe. Dass in diesen Worten glaubensgetränkte, glaubenstriefende Worte sind schöpferisch. Das Wort Gottes ist schöpferisch. Und du kreierst etwas damit in der Atmosphäre. Du veränderst damit Atmosphäre. Und ich konnte es spüren manchmal, wie wirklich trotz dieser komischen Situation einfach der Friede Gottes da war, im Raum war. Was siehst du, wenn du die Stadt Koblenz siehst? Darf ich noch mal fragen? Jesus, der Jerusalem sah die Menschen mit aufgerissen, wie Schafe mit Fels, mit ihrem Fell, was aufgerissen und verwundet ist. Hinkende Schafe, liegende Schafe, Verletzte, Kaputte. Was sehen wir, wenn wir die Stadt Koblenz sehen? Wie kann Gott unseren Blick verändern auf diese Stadt? Dass wir anfangen, nicht nur das zu sehen, was die Augen sehen und was unsere Vernunft uns und so weiter alles erklärt, was wir alles sehen, sondern dass wir mit den Augen des Herzens sehen, dass wir mit den Augen des Herzens hören, dass wir hören, was Gott tut. Dass wir wachsam sind, den Fokus darauf gerichtet haben und anfangen, wie der Elia, intensivst das zu fokussieren und zu beten. Ah, hatten wir schon. Elia, warum? Mit einem letzten Vers aus Epheserbrief. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Wir singen manchmal hier dieses Lied, was vielleicht nicht jeder versteht, Poema. Ja? Gottes Kunstwerk. Das ist der griechische Begriff, der hier steht. Ja? Wir sind Gottes Werk, heißt wörtlich eigentlich, wir sind sein Kunstwerk. Schön, oder? Ja, wann hast du dir das letzte Mal das zugesprochen, Thema schöpferische Worte? Wann hast du dich das letzte Mal im Spiegel angeschaut und gesagt, wow, was für ein Kunstwerk Gottes? Ja, nicht so schüchtern, ein bisschen selbstbewusst. Was für ein Kunstwerk Gottes ich auch bin. David auch gesagt, wunderbar sind deine Werke, ich erkenne es. Meine Seele fängt an, das zu erkennen und fängt an, das zu glauben. Das ist ja noch viel besser. Hä? Ja? Wir sind Gottes Kunstwerk und er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und es ist an uns, das Vorbereitete auszuführen. Denk einmal. Gott hat Dinge vorbereitet und es ist an uns, das Vorbereitete auszuführen. die unsichtbare Realität wahrzunehmen, zu empfangen und zu wissen, ich gehe in einem vorbereiteten Weg. Aber entscheidend dafür ist, dass ich mich innerlich damit connecte, wie Elia, Augen und Ohren offen habe. Spüre, du kannst es lernen zu spüren, wo Gott aktiv ist, du kannst es hören. Und ich weiß ganz genau, aus diesem Grund, ich verhandle auch noch ab und zu mit Gott. Also im Moment stehe ich so bei 1%. Und ich denke, wenn es 10 Gemeinden gäbe in Koblenz, die 1% der Stadt haben, dann hätten wir zusammen 10%, ist auch nicht schlecht, oder? Hallo? Ja, 100.000, ne? 1% ist 1.000. Also stell dir mal vor, wir hätten 10 Gemeinden in Koblenz, die 1.000 Mitglieder haben. Wäre doch cool, oder? Dann würden wir tatsächlich auch was verändern können, nochmal ganz anders. Was für eine tolle Perspektive. Lass dich doch durch solche Gedankenspiele mal anregen, auch in deinem Gebet, dich anregen, Dinge zu bewegen, zu sagen, Gott, wir wollen, dass hier etwas verändert. Es kann nicht sein, dass hier eine Handvoll Leute sich zu einem Gottesdienst treffen, sich aneinander erfreuen und einem gottschönen Gottesdienst erfreuen. Und da draußen ist so viel Elend, so viel Not, so viele Menschen, die dich nicht kennen. Und wir wollen sehen, dass das sich verändert. Und Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte reinkommen in das, was Gott vorbereitet. Und ich weiß, es ist großartig. Ich habe ja letzte Woche schon so ein bisschen davon erzählt und wir zählen immer, wie viele Leute im Gottesdienst sind. Ne? Immer. Und als ich dann letzte Woche dann so die Zahl gesehen habe, da stand 85. Und dann habe ich gedacht, so eine Zahl spricht ja. Ne? Hast du das schon mal gemerkt? Wenn du auf bestimmte Ergebnisse guckst, die Ergebnisse fangen an, mit dir zu reden. Und die triggern was. Und du denkst, 85, und nee, es kann nicht sein. Und dann können auch so Depri-Momente kommen, so Depri-Emotionen, ne? So 85, nee. So, und jetzt kannst du Folgendes machen. Du kannst dich der Depression ergeben, aber du kannst auch eine Entscheidung treffen, zu sagen, nee, ich stelle mir jetzt vor, eines Tages steht eine 1 davor, 185. Und das nutze ich wieder in meinem Gebet. Und eines Tages wird eine 2 davor stehen, 285. Und das nutze ich in meinem Gebet. Und ich merke, wie dann Wahrheit mein Herz freisetzt und ich durchatmen kann und sagen, Gott, ich danke dir für das, was du vorbereitet hast. Ich kann den Regen hören. Ich kann die Wolke schon sehen und sie kommt, sie ist unterwegs. Und eines Tages weiß ich, wird eine 3 davor stehen, 385. Und es wird weitergehen, das wird nicht das Ende sein. Aber es wird uns herausfordern. Es wird uns herausfordern. Es wird Veränderung bedeuten. Und die Frage ist, wie tief geht unser Verlangen, unsere Entschiedenheit, dass wir sagen, ja, ich will das mit jeder Zelle meines Körpers, mit jeder Faser meines Wesens. Ich will das und ich lasse mich durch nichts und niemand davon abhalten. Gott ist gut. Lass uns beten. Und lass uns aufstehen dazu. Gott ist gut. Jesus, wir schauen auf dich. Und Jesus, wir rufen dir zu. Du bist einfach genial. Du bist so unfassbar fantastisch. Du bist so genial. Das kann sich kein Mensch ausdenken, was du vorbereitet hast. Danke dafür. Danke dafür, dass du Dinge vorbereitet hast für uns. Dass du uns vorbereitest für das, was du vorbereitet hast, an Dingen, an Ereignissen, an Geschehnissen. Danke für unsere Herzen. Unsere Herzen in deiner Hand werden geformt, verändert, gestaltet. Danke dafür. Danke, danke. Danke dafür, dass du nicht uns aufgibst, sondern weiter vorangehst. Selbst wo wir denken, das ist jetzt eine Niederlage und das ist nicht schön. Aber wir stehen immer wieder auf und sagen, Gott, du bist treu. Und der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Und Christus in uns ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit der vorbereiteten Werke, sie zu erleben, zu erleben. Danke dafür, Gott. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du mit deinen Themen stehst. Vielleicht geht es dir heute Morgen so, dass es darum geht, Widerstände aufzugeben. Widerstände von dem, was du denkst, was anders sein sollte. Vielleicht auch Widerstände gegen Menschen, die dich enttäuscht oder verletzt haben, die du komisch findest, denen gegenüber du dich verschlossen hast. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, aber Widerstände sind ein großes Problem, ein großes Hindernis in unserem Herzen. Ein anderes großes Thema ist, dass wir Dinge festhalten wollen. Und wir sind manchmal so dumm da drin, dass wir auch vergangene Dinge immer wieder einfach festhalten, statt sie loszulassen. Vielleicht ist dein Thema, Dinge heute Morgen loszulassen. Was auch immer es ist, was dich abhält, dich voll und ganz einzulassen, ohne was zurückzuhalten. Voll und ganz. Und alles, was dich hindert, dich voll und ganz einzulassen, dein Denken, deine Überzeugungen und, gib's in Gottes Hand und sag: Gott, hier ist mein Herz. Ich öffne dir mein Herz. Ich lasse mich ganz auf dich ein. Ich lasse mich auf den Weg ein, den du vorbereitet hast. Ich lasse mich auf dein Training ein, was du mit mir machst. Ich lasse mich darauf ein, dass du mein Herz veränderst. Ich lasse mich auf deine Wahrheit ein. Ich lasse mich auf deine Liebe ein. Und ich weiß, durch die Kraft der Versöhnung, durch das Kreuz, bin ich in dieser Position, dass ich deiner Liebe Raum geben kann. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd, du kannst nicht wirklich mit Überzeugung sagen, mein Vater im Himmel, dann möchte ich dich einladen, dass du heute Morgen ganz bewusst diese Entscheidung triffst, dass du sagst: Gott, ich nehme dich jetzt an als meinen Vater. Ich will dein Kind sein. Und ich nehme es auch an, dass ich durch das Kreuz mit dir, Gott, versöhnt bin. Und durch diese Versöhnung bist du für mich zum Vater im Himmel geworden. Sprich das nochmal so. Gott, ich danke dir für das Kreuz. Durch das Kreuz bin ich versöhnt mit dir. Durch das Kreuz bist du, Gott, für mich zu meinem Vater im Himmel geworden. Ich bin jetzt dein Kind. Ich danke dir dafür. Amen. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dann geschieht etwas in deinem Herzen. Du wirst gerettet. Gerettet heißt, die Verbindung zwischen dem Herzen Gottes und deinem Herzen wird hergestellt. Wenn du heute Morgen diese Entscheidung für dich getroffen hast, dann drück dieses Bekenntnis aus, indem du vielleicht zu uns kommst oder mit jemandem sprichst. Aber drück es aus, sag: Ja, ich habe heute diese Entscheidung getroffen. Ich würde mir wünschen, dass du zu uns kommst, vielleicht mit jemandem, den du kennst. Wir würden dich gerne unterstützen, denn Gott liebt dich leidenschaftlich und was er für dein Leben dir vorbereitet hat, geht weit über das hinaus, was du dir vorstellen kannst. Und wir sind Familie. Wir tragen einander, unterstützen einander, ermutigen einander. Und das ist uns total wichtig. So, Gott segne dich. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag, einen guten Start in eine fantastische Woche. Amen.